Bevor wir gleich loslegen, hier ein kurzer Hinweis. Diese Folge wird unterstützt von Abbott Nutrition und enthält Werbung des Gesundheitsunternehmens.
Nimm dir einen Moment Zeit und fördere die gesunde Ernährung deines Kindes. Mit 27 Vitaminen und Mineralien ist Pediasure ein ausgewogenes Nahrungsergänzungsgetränk und unterstützt Wachstum und Entwicklung. Pediasure. Appetit auf mehr.
Weitere Informationen zum Produkt Pediasure findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo.
Hallo.
Maria.
Ja?
Ich habe ein ganz großes Problem.
Hau mal raus.
Mein Kind kackt nicht.
Eieiei.
Das ist wirklich gerade bei uns so ein allgegenwärtiges Thema. Also der Kleine, ja. Ich weiß, dass beide Kinder, man sagt ja auch Jungs, bei Jungs ist es manchmal, oder das ist vielleicht ist auch nur so ein Mythos, bei Jungs ist es so, dass sie öfter Schwierigkeiten haben, schon so mit Blähungen und so am Anfang, ne, wenn die so neugeboren sind.
Ja, wobei da sind ja immer, da scheiden sich jetzt schon die Geister, weil es heißt, es sind einfach diese,
Pupse.
Nee, eben nicht. Hatten wir da nicht auch schon mal drüber
Koliken, ja, Drei-Monats-Koliken.
Genau, dass es die ja eigentlich gar nicht gibt, sondern dass das so ein Ankommensding ist.
Oh mein Gott, ich habe die beste Idee. Wir sind ja heute nicht alleine. Wir haben ja eine Expertin, die wir fragen können.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, doch. Jetzt hau ich's raus. Wir haben nämlich heute Steffi zu Gast, aka die Kinderdiätologin. So findet ihr sie auf Instagram. Und meine Schulfreundin von früher. Hallo Steffi.
Hallo. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du da bist. Wir freuen uns riesig. Du warst ja schon mal bei uns zu Gast, da aber immer nur so als kurze Zitatengeberin. Und jetzt haben wir ja hier eine Kinderdiätologin an unserer Seite und können dein ganzes Wissen rausquetschen und dich mit unseren Kackerproblemen beziehungsweise den Kackerproblemen unserer Kinder belästigen. Stimmt's?
Sehr gerne. Es ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen.
Das ist gut, das trifft sich gut, bei uns nämlich auch. Ich weiß noch, als wir jede Folge irgendwie mit Kackerthemen angefangen haben.
Stimmt.
Stimmt's, Maria?
Ja, das war eigentlich unser roter Faden, haben wir irgendwann auch aus den Augen verloren, ne?
Also in diesem Sinne, willkommen zu einer neuen Kackeressen, was kommt rein, was kommt raus bei Kindern und bei uns, Folge von Motivierend Ehrlich. Intro. Nee, also Steffi, hau mal raus, 3-Monats-Koliken, ist das ein Ding? Gibt's das? Weißt du das?
Ja, tatsächlich, so wie Maria gesagt hat, das ist ziemlich umstritten und das ist tatsächlich eher so ein, Ankommensding, genauso wie das ist, das ist eigentlich perfekt gesagt, ja. Natürlich ist es so, dass der Darm bei vielen Babys noch nicht ganz ausgereift sind, auch je nachdem, wie früh die kommen. Also je früher die kommen, desto unausgereifter ist der Darm und braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich ja anzupassen und vollständig zu entwickeln. Und da kann es natürlich zu Problemen kommen. Ja, und der Darm ist einfach so, so lebenswichtig. Es ist eines der wichtigsten Organe. Und genau. Ob da jetzt Buben mehr betroffen sind als Mädchen, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Meine Tochter hatte auch Koliken. Also vielleicht war sie die Ausnahme, aber ich kann das nicht bestätigen, dass ich hätte jetzt nicht mehr Babys mehr Mädchen mit Koliken als Buben.
Okay, ja, das ist wahrscheinlich, gibt's halt einfach so Dinge, das ist wie dieses Jahr, wenn man schwanger ist, kann man erkennen, ob der Bauch jetzt weiter oben ist, dann ist es ein Mädchen oder nicht, keine Ahnung, ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus, weil ich dem eigentlich gar nicht so viel Beachtung schenke.
Aber Mädchen sind vielleicht fehlt mir jetzt das Wort, die Jungs sind vielleicht einfach ein bisschen empfindlicher als Mädchen. Vielleicht ist das schon auch in der Natur
das
so.
Das ist der erste Männerschnupfen,
ja,
quasi.
Ja, genau.
Steffi, du hast es ja schon erwähnt, du hast ja auch eine Tochter, die liebe Anni. Und die Anni hat dich auch so ein bisschen zu deinem Diätologiestudium gebracht, oder?
Ja, richtig, genau.
Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen? Wie kam es denn dazu, dass du Diätologie studiert hast?
Wer mich kennt, weiß, dass ich mich ja schon in der Schule für Ernährung interessiert habe. Liebe, du weißt das ja eh ganz gut.
Ja, wir sind ja Schulfreundinnen, schon seit Ewigkeiten, kennen uns, seitdem wir Babys sind, 12-jährige Babys.
12-jährige Babys. Ja, ohne Koliken.
Ja, Gott sei Dank.
Genau, also ich habe mich immer schon für Ernährung interessiert, aber ich wollte dann eigentlich eher so in Richtung Pharmazie studieren, ist dann aber irgendwie nicht gegangen, weil ich bin dann ziemlich bald ausgezogen und musste ja mein Leben selbst finanzieren und da wäre das Studium einfach, hätte einfach nicht gepasst. Und dann habe ich gearbeitet und habe meinen damaligen Partner kennengelernt und bin auch ziemlich schnell schwanger geworden mit der Anni. Und genau, nach der Geburt hat sich dann eigentlich ziemlich schnell herausgestellt, dass die Anni einen schweren Gendefekt hat, einen angeborenen, und hatte dann eben auch im Zuge dessen natürlich verschiedene Ernährungsschwierigkeiten. Und da bin ich dann damals bei uns in Wien im Allgemeinen Krankenhaus zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit den Diätologinnen dort. Und ich dachte mir, das ist eigentlich voll der coole Beruf. Und genau, nachdem ich in meinem alten Job eh auch nicht mehr arbeiten konnte und ich mich einfach neu orientieren wollte, habe ich mir gedacht, dass ich das genau auch gern machen würde. Und der Punkt war auch der, dass, also das, was ich mache, das gab's damals nicht. Ich wollte so ein bisschen die Lücke zwischen dem Spital und dem Zuhause schließen. Also, dass die Kinder nicht ins Spital müssen für eine Ernährungsberatung, sondern dass sie das auch zu Hause in Anspruch nehmen können. Und genau, das war so mein Traum und das habe ich dann eben auch verwirklicht.
Richtig cool. Und ich finde, das stimmt auch, weil ich glaube, jede Mama, jeder Papa weiß, dass sobald man Kinder hat, ist das Thema Ernährung einfach allgegenwärtig. Es fängt ja schon mal an mit dem Stillen. Kann man stillen? Schafft man das? Dann füttert man dazu. Wann füttert man dazu? Ist das überhaupt sinnvoll? Dann kommt diese ganze Umstellung auf Beikost und so weiter. Und dann hat so jede Phase vom, also jedes Alter so seine eigenen Tücken, ne?
Ja,
wie ist
total.
Es gerade bei dir, Maria, und deinen Kids?
Oh, ich fühle mich gerade so an einem absoluten Tiefflug, weil mein Sohn eigentlich mit Einführung der Beikost so alles probiert hat. Es ging nicht schnell genug. Er wollte alles probieren, alles essen. Hat wirklich reingespachtelt ohne Ende. Und da haben wir immer schon so, das ist ja super entspannt. So, und jetzt kommt die Riesenkeule. Und jetzt ist er mittlerweile wirklich so isst wie so ein Mäuschen. Mal hier ein bisschen knabber, knabber, da ein bisschen knabber, knabber. Das, was gestern geschmeckt hat, ist heute überhaupt nicht angesagt. Und also er probiert schon auch immer, also er sitzt auch aktuell nur bei mir auf dem Schoß, wenn er isst. Er will gar nicht in seinem Hochstuhl sitzen. Und dann sitzt er bei mir auf dem Schoß und dann guckt er bei mir auf dem Teller und das finde ich auch ganz gut. Und dann will er mal hier und da, und gestern gab es bei uns Spargel und dann dachte ich, ach naja, schneide ich ihm so ein Spargelköpfchen ab und so, guck mal, ist voll lecker, hat er dann auch gemümmelt und dann dreimal rumgekaut und dann so, mag er nicht, hat er ausgespuckt. Okay, gut, dann was möchtest du dann? Und dann ist es wirklich so stressig, dass man die ganze Zeit denkt, ist da überhaupt genug? Wenn er nicht genug ist, dann wird er auch nicht gut schlafen. Das stresst mich dann auch schon wieder, fange ich schon wieder an zu schwitzen. Weil ich denke, das geht alles von unserer Schlafenszeit ab. Und dann kann er ja auch nicht wachsen. Ich meine, er ist eh schon so ein, also ist jetzt nicht super dünn, aber er ist so ein drahtiges Kerlchen, ja. Im Gegensatz zu meiner Tochter, die war so ein bisschen so kompakter mit allem, als sie so klein war. Und er ist so, er hat so lange Beinchen und ist einfach so drahtig. Und dann denkt man immer so, kriegt der überhaupt genug ab?
Ah, okay, also machst du dir da wirklich auch Sorgen?
Ich mach mir Sorgen, klar.
Und aber wann, weil jetzt auch Steffi das ja gesagt hat, dass es manchmal, also dass sie diese Lücke schließen wollte, wann wäre jetzt für dich ein Punkt zu sagen, okay, du holst dir Hilfe? Weil das finde ich auch ganz spannend, weil man weiß ja nicht, es gibt ja diese, Steffi, da kannst du bestimmt gleich auch nochmal mehr erzählen, es gibt doch diese Richtlinien oder so, wo man immer gucken kann, also es ist ja irgendwie sowas
komisches. Ach so, ja, diese Kurven, ne?
Ja, genau, diese Kurven. Ja. Ist mein Kind irgendwie noch innerhalb des normalen Bereiches oder so?
Ja, nee, also da ist er auf alle Fälle drin, eher so im unteren Bereich, aber er ist auf alle Fälle in dem normalen Gewichtsbereich drin. Aber es ist ja auch die Frage, wenn er dann nur einseitig so ist, ne, also er ist dann irgendwie Quark oder mal hier ein bisschen Joghurt und mal da eine Banane, hat er überhaupt dann auch die ganzen Nährstoffe, die er braucht, um auch zu wachsen, um seine Knochen gut zu versorgen und so. Das stresst mich halt tatsächlich. Ich denke, wenn er wirklich hungrig wäre, würde er ja auch was essen. Aber ist er mit allem so gut versorgt? Da kannst du ja nicht reingucken in so einen kleinen Körper.
Und hast du dir schon mal überlegt, da irgendwie so Hilfe zu holen?
Ich wusste ja, dass wir uns heute hier mit Steffi treffen. Hi Steffi im Übrigen. insofern war ich entspannt und ich bin auch immer so zwischendurch, denke ich so, ja, es sind halt alles Phasen und solange er jetzt nicht ganz blass wirkt und irgendwie abgeschlagen in der Ecke hockt und auch noch genug Energie hat, mache ich mir jetzt nicht so krass Sorgen, aber es sind natürlich schon Gedanken, die mich umtreiben.
Steffi, was ist denn deine Expertenmeinung jetzt zu Marias Story?
Ja, also zuallererst einmal, ich gehe davon aus, dein Sohn ist dein zweites Kind, was ich
ja.
jetzt, ja, das ist ganz klassisch. und zwar, meine Überlegungen dazu sind, dass einfach, ja, also das kann schon sein, dass das einfach eine Phase ist, mit dem, ja, picky eating nennt man es ja, also dass man eher so ausgewählte Dinge isst, dass die Essmenge ein bisschen weniger wird. Und was ich schon noch beobachte ist, also jetzt allein vom ernährungsphysiologischen Standpunkt, ja, wir wissen, okay, die Kinder brauchen XY Makronährstoffe, XY Mikronährstoffe. Und dann gibt es eben diese Mäuschen, die gefühlt gar nichts essen und aber trotzdem irgendwie sich gut entwickeln und wo es überhaupt kein Problem gibt. Und dann eigentlich eher die Eltern gestresst sind. Viele Eltern unterschätzen auch das Thema. Also sie, wenn man ein Kind bekommt, ist das Thema Essen vielleicht noch so gar nicht auf dem Schirm. Aber ebenso, wie du gesagt hast, Libby, spätestens mit der Stillzeit oder mit der Beikost geht es dann los, spätestens, dass man sich Gedanken drüber macht. Und ja, es gibt Kinder, die sind komplett unproblematisch und es gibt Kinder, wo man irgendwie, ja, Blut schwitzt, einfach nur damit sie irgendwas in sich reinbekommen, dass man irgendwas in sie reinbekommt. Und das ist zum Teil schon noch eine normale Phase, aber man, so wie du auch, ja, auch schon richtig vorbildlich erwähnt hast, es gibt diese Perzentilenkurven, diese Wachstumskurven und da kann man eben schauen, wie sich das Kind entwickelt. Also jedes Kind hat so eine persönliche Kurve, sagt man. Weil die entwickeln ja oft nicht linear oder gerade, sondern eben in Kurven ab. Und wichtig ist, dass das Kind jetzt nicht groß auf den perzentilen Kurven fällt oder extrem steigt. Also, dass es extrem viel zunimmt plötzlich oder dass es extrem abnimmt. Dass es möglichst immer auf seiner perzentilen Kurve bleibt. Also, das ist das Erste, was wir uns anschauen. Und da ist eben auch wichtig, dass man einen Verlauf hat. Also nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eben auch den Verlauf hat, wie es im Laufe der Entwicklung ist und auch wie es bei der Geburt war zum Beispiel, ist auch ganz wichtig. Also wenn das Baby auf der dritten Perzentile bei der Geburt ist, was sehr, sehr untergewichtig ist, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass es die 75. Perzentile erreicht. Ja, nur zum Vergleich, ja, also damit ihr euch was vorstellen könnt. Wenn es auf der 75. Perzentile auf die Welt kommt, ist es sehr drastisch, wenn es auf die dritte Perzentile kommt. Ja, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Das ist das, woran wir mal Wachstum und das Gewicht messen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Marker, sage ich jetzt einmal. Ja, auch Maria, wie du schon ganz richtig gesagt hast, wenn es abgeschlagen ist, wenn das Kind blass wird. Was mir noch einfällt, wären eben so Entwicklungsschwierigkeiten motorisch, also oder kognitiv oder sprachlich, also in irgendeiner Entwicklungsschiene, dass es da irgendwie Probleme gibt. Es gibt Kinder, die einfach ein bisschen hypoton werden, also sehr schlaff vom Muskeltonus zum Beispiel, wenn sie einfach zu wenig haben, schlecht schlafen und so weiter. Also es gibt natürlich verschiedenste
Maria hat gleich Panik. Schlecht schlafen, das ist meins. Und jede Mutter, die zuhört, meins auch.
Aber es ist unterversorgt.
Ich muss dazu sagen, jeder, der schon mal auf einer restriktiven Diät war, weiß, dass man nicht gut schläft, wenn man zu wenig isst. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Und das ist dann so ein Teufelskreis. Schlaf schlecht, dann ist es grantig, sagt man bei uns in Wien. Ich weiß nicht, wie man das bei euch sagt. Nörgelig?
Ja. Wütend, mürrisch.
Motzig.
Motzig.
Ja.
Mürrisch.
Und dann will es nicht essen. Und dann, das ist dann so ein Teufelskreis, ja. Weiß nicht, ob ich da wieder erkenne.
Aber sag mal, wie durchbricht man denn dann so einen Teufelskreis? Weil auch mit dem Motz, ich meine, gut, das kann jetzt natürlich auch dieses Alter einfach sein. Das ist ja immer so schwierig, ne? Ist es jetzt gerade eine Phase oder ist es jetzt wirklich irgendwas, was scheinbar durch einen Mangel irgendwie entsteht? Also das schlechte Schlafen, schlecht Essen, motzig sein. Und natürlich, wie du schon sagst, wenn wir selber mal auf einer Diät sind, haben wir auch Kacklaune. Aber ich esse dann halt was. Warum isst denn er dann nicht?
Weil dein Sohn vermutlich noch nicht in der Lage dazu ist, das zu verarbeiten oder den Zusammenhang dazu herzustellen. Das ist ganz einfach. Das Hirn ist halt noch nicht so ausgereift.
Ja. Und wie kann ich dann als Mutter das unterstützen?
Gibt es denn da so kleine Tricks? Du hast doch auch mal gesagt, mit dem Essen so in verschiedenen Formen anbieten, oder? So püriert und so. Ja. Erzähl nochmal.
Ja, tatsächlich. Also es gibt da unterschiedlichste Dinge, die man einfach ausprobieren kann. Man kann zum Beispiel, ich glaube, wir haben damals über den Brokkoli gesprochen, Ivi, dass dein Kind kein Brokkoli wollte. Und ich habe ihm dann gesagt, bitte mach mal eine Brokkoli-Cremesuppe. Und die hat er dann gegessen.
Genau, ja. Die hat ihm dann wieder gut geschmeckt. Monstersuppe. Ja.
Oh, cool.
Ja, also es ist natürlich, kann man Dinge unterschummeln. Man kann natürlich auch, manchmal sind es halt auch einfach die abstrusesten Dinge. Also wenn ich zum Beispiel mit wirklich stark ausgeprägten, jahrelangen Picky-Eatern arbeite, die wirklich nur so 10 Lebensmittel haben, die sie essen, gefühlt, dann sind die Sachen zu gelb, zu knatschig, zu, also von der Konsistenz her, zu weich. Ja, also da gibt es tausende Gründe, warum das nicht gegessen wird. Und es lässt sich im Endeffekt hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das Hirn ist ja auch in einem Entwicklungsstadium. Es entwickelt sich ja jeden Tag weiter. Und es gibt ja nicht nur die Ernährungsentwicklung, es gibt ja eben auch die Sprachentwicklung, die motorische Entwicklung, die kognitive Entwicklung und so weiter und so weiter. Mhm. Also das läuft ja alles irgendwie parallel. Und es ist einfach so, dass man nicht alles immer parallel machen kann. Das heißt, einmal geht es in die Richtung, dann hat er einen Schub mit der Sprache, dann hat er einen Schub mit dem Wachstum, dann gibt es einen Schub mit den motorischen Fähigkeiten, dass man, keine Ahnung, Seilspringen lernt, was auch immer. Ja? Und das alles verbraucht Hirnkapazität. Und irgendwann ist diese Hirnkapazität aber erschöpft, ja, und dann macht das Hirn einfach zu. Und dann gibt es diese Abwehrreaktion. Mhm. Und man muss sich ja vorstellen, dass das Essen ja etwas Invasives ist, unter Anführungszeichen. Also das kommt ja von außen in den Körper hinein. Heißt, das ist ein extremer Reiz, den ich eben verarbeiten muss. Das ist ja nicht nur, ich stopfe mir was rein und schluck's runter. Für uns vielleicht, weil wir das schon so automatisiert haben, weil wir so diesen Filter im Hirn haben. Das ist total automatisch. Wir essen ja auch Sachen, die uns gar nicht schmecken. Also ich bin mir so 100%ig sicher, dass ihr beide Sachen esst, die euch nicht schmecken. Und ihr esst sie trotzdem, weil ihr glaubt, sie sind gesund. Oder es bleibt irgendwie über, man möchte sich wegschmeißen. Das würde ein Kind niemals machen. Das würde ein Kind niemals machen. Und der Punkt ist der, dass für diese Entwicklung in dem Gehirn, für die ist das ja alles noch ganz bewusst. Das ist überhaupt nicht automatisiert. Für die ist das ganz bewusst, was sie sich dann in den Mund stecken. Und wenn das die Hirnkapazität erschöpft ist, das, diesen Reiz zu verarbeiten, eben Geschmack, Geruch, Textur, Konsistenz, Temperatur, dann macht das Hirn dicht und sagt, ich bin überfordert und ich möchte das nicht.
Krass. Und gibt es da jetzt irgendwelche Sachen, die Maria ganz falsch machen könnte in dieser Situation? Zum Beispiel jetzt das Kind zwingen und sagen, nein, du darfst aber erst ein Stück Schokolade, wenn du jetzt diesen Spargelkopf gegessen hast oder so. Würde Maria natürlich niemals machen. Aber gibt es irgendwelche Sachen, die man jetzt auf keinen Fall machen sollte?
Genau, also dieser Zwang ist zum Beispiel ganz schlecht und auch eben dieses Vergleichen, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, du kriegst die Schokolade erst, wenn du den Spargelkopf gegessen hast, dann implizierst du ja, dass der Spargelkopf was Schlechtes ist für das Kind und die Schokolade aber extrem gut. Das heißt, du stellst das auf ein Podest und dann möchtest natürlich immer wieder das Gute. Und man weiß zum Beispiel, also ich empfehle das auch immer in den Beratungen, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit hat, eine Hauptmahlzeit und dann gibt es einen kleinen Nachtisch, dass man das alles auf eine Ebene hinunterholt, also dass man nicht sagt, okay, zuerst Salat, Suppe, Hauptspeise, was auch immer und danach den Nachtisch, sondern dass man alles zusammen auf einen, also auf dem Tisch serviert und das Kind kann sich dann aussuchen, was es als erstes essen möchte.
Nein, Anarchie!
Das habe ich tatsächlich auch gemacht, weil ich irgendwann so verzweifelt war, habe ich alles gleichzeitig auf den Tisch gestellt und habe dann gesehen, dass er hat dann erstmal den Nachtisch gemümmelt ein bisschen, dann hat er wieder was von der Kartoffel gegessen und so, also hat es dann so gleichzeitig und dachte ich so, ja.
Aber das ist ja voll krass. Mein Kind würde dann nur, aber das ist vielleicht, weil ich schon so im Vorhinein so viel falsch gemacht habe, die würden sich beide einfach nur mit Nachtisch vollstopfen. Wobei, vielleicht ist das jetzt gerade auch nur eine Annahme. Vielleicht muss ich es auch wirklich einfach mal probieren. Das ist ja total spannend. Das ist gerade richtig eye-opening. Also echt einfach alles so auf den Tisch stellen und gucken, was passiert.
Genau, also die Regel, die einzige Regel in Anführungszeichen ist die, ihr entscheidet, was es gibt und das Kind entscheidet, was und wie viel es davon ist. Punkt.
Wow. Aber okay, ich habe dazu ein Problem, dass Franz, der Kleine, also Steffi, du kennst natürlich die echten Namen meiner Kinder.
Die echten Kinder.
In echt habe ich eigentlich 7 Mädchen.
Danke, dass du der Kleine sagst, weil ich kenne die Fake-Namen nämlich nicht. Also ich kenne sie schon, aber ich weiß nicht, welche.
Der Große ist Fritz,
okay.
Und der Kleine ist Franz.
Oh,
also
danke.
Das sind ja auch die Zweitnamen. Kleiner Fun-Fact, Steffi ist übrigens die Patentante vom Großen.
Ach, guck mal an.
Ja, also der Kleine, der Franz, ich habe jetzt rausgefunden, wenn wir den Tisch wirklich voll machen mit Essen, dann ist er so überfordert, also wenn es viel Auswahl gibt, dann will er gar nichts. Also der ist dann wirklich ganz krass überfordert. Das hatten wir nämlich mal probiert, nicht unbedingt mit Nachtisch, dass der auch am Tisch steht, sondern wir hatten so, wenn man so Leftovers hat, wenn man einfach jetzt noch so Reste essen, dann stellen wir alles auf den Tisch, so Tapas-mäßig, finde ich ja ganz geil. Aber er ist dann total überfordert und will nichts davon. Ich habe das Gefühl, der ist dann wie reizüberflutet.
Ach so.
Und da sind wir halt auch wieder bei diesem Punkt, dass das ja alles Reize sind und so wie du sagst, also die man mit dem Auge sieht, habe ich gar nicht aufgezählt. Aber die können natürlich auch dazu. Und das kann natürlich in einer Überforderung enden. Ja? Stell dir vor, du bist ein Kind, du hast den ganzen Tag, keine Ahnung, in der Schule oder im Kindergarten gespielt, gelernt, getobt draußen. Du bist komplett überreizt. Ja. Und ich meine, zusätzlich kommt ja auch noch dazu, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, wo ja permanent Reize auf uns einprasseln, auch als Erwachsene. Also wir können ja gar nirgendwo hingehen, ohne dass irgendwo Musik spielt, Plakate, Werbungen, Infoscreens. Also wir sind ja ständig mit Reizen konfrontiert und die Kinder können sich einfach, viele Erwachsene können das auch nicht, aber die Kinder können sich einfach gar nicht regulieren, weil sie ihr Hirn dafür gar nicht gut genug entwickelt ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch eben diese riesige Tisch oder ein Buffet zum Beispiel auch sehr überfordernd sein kann.
Okay, und dann ist halt die Frage, ich meine, ich habe das Gute, dass Franz wirklich genügend isst. Also da habe ich eigentlich keine Sorge. Wobei, das ist ja auch wieder das, ich weiß ja gar nicht genau, es ist ja schwierig, man weiß ja gar nicht genau, was für Nährstoffe braucht mein Kind. Also klar habe ich ein basic understanding davon, was jetzt gesund ist oder nicht. Oder ich weiß zum Beispiel, am Anfang habe ich das Beispiel gebracht, mein Kind kackt nicht. Ich weiß, was ich ihm geben muss, damit der Stuhl weicher wird und damit sein System angeregt wird. Aber trotzdem bin ich mir da ja nicht hundertprozentig sicher, ne? Also ich glaube schon, dass das auch für Eltern eine wahnsinnig große Belastung ist. Und deswegen, ich fände es mal spannend, Steffi, du kannst natürlich jetzt hier nicht genau erzählen, was für Probleme deine Patienten, Patientinnen haben. Aber wie ist denn so der Anteil? Kommen viele Leute zu dir, die Angst haben, dass ihr Kind eben zu sehr picky-eater-mäßig unterwegs ist?
Ja, tatsächlich. Das habe ich tatsächlich ganz oft, dass es einfach jetzt gar nicht um eine große Diagnose geht oder um eine große Fragestellung, sondern dass die Eltern einfach nur wissen wollen, was, wie viel und so weiter und ob das eh passt, was sie machen. Also sie wollen oft einfach nur so ein bisschen Bestätigung haben, ob das passt, was sie machen. Und also man muss ja auch wirklich sagen, dass die wenigsten Eltern was falsch machen, weil jetzt habt ihr jetzt auch schon so oft so formuliert, wir haben das ganz falsch gemacht oder ihr macht das falsch und so weiter. Ihr macht nichts falsch, weil ihr handelt ja immer im besten Wissen und Gewissen. Ihr wollt ja nichts Schlechtes für euer Kind, ja. Das wäre falsch, wenn ihr also vorsätzlich etwas Schlechtes für euer Kind macht, ja. Das wäre falsch. Alles andere ist richtig. Also ihr handelt ja im besten Wissen und Gewissen. Das ist immer meistens nur die Frage für so ein Feintuning. Okay, wovon könnte man irgendwie mehr geben? Von was weniger, wobei weniger meistens nicht das Problem ist, sondern eher die Frage nach der Vielfalt.
Und wann, es gibt ja so, wie, seitdem ich ja dieses Jahr auf meiner Health Journey bin, ja, und krass, mich ja so ein bisschen damit beschäftige und ja selber auch, obwohl ich immer gesagt habe, ich brauche keine Nahrungsergänzungsmittel, ich gucke eh auf meine Ernährung, und dann habe ich ja mal den Test gemacht und gemerkt, ah, okay, mir fehlt doch einiges. Mhm. Es gibt ja auch für Kinder, die jetzt wirklich Probleme haben, alles aufzunehmen, sei das, weil sie vielleicht auch eine körperliche Behinderung haben und irgendwie durch Sonde ernährt werden müssen, oder aber auch, weil sie wirklich einfach ganz krass Picky Eater sind. Gibt es doch auch sowas wie Ernährungsergänzungsmittel für Kinder, ne? Also ich weiß, wir arbeiten ja zusammen auch mit Abbott, und die haben ja ein Produkt, Pediasure nennt sich das. Das ist quasi ein Getränk, was hilft, so Nährstoffe weiterzugeben, wenn ein Kind jetzt wirklich am Limit ist. Wann würde man sowas einsetzen?
Man muss immer unterscheiden. Also Nahrungsergänzungsmittel gibt es ja nur aus Mikronährstoffen, also eben Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Und dann gibt es eben auch Nahrungsergänzungsmittel, die eben auch Makronährstoffe beinhalten, also eben Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Das heißt, da muss man schon mal unterscheiden. Also wenn das Kind gut gedeiht, vom Gewicht, von der Größe her, dann braucht man meistens maximal was, wo Mikronährstoffe drinnen sind, um jetzt keine hochkalorische Trinknahrung oder Ähnliches. Wenn das Kind aber eben sehr dünn ist, sehr schwach ist, sehr, sehr, sehr wenig isst, dann kann es natürlich sinnvoll sein, da eben auch so eine hochkalorische Trinknahrung einzusetzen, damit es eben auf die Energie kommt, die es braucht.
Ja, weil, also ich weiß nur, bei dem Pediasure, da sind ja wirklich so ganz viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe drin und aber auch Sachen wie Eiweiß, Eisen, Kalzium und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt den Verdacht hat, okay, mein Kind hat vielleicht Kalziummangel oder so, was wäre dann ein guter Schritt? Erstmal zum Beispiel einen Diätologen oder eine Diätologin kontaktieren und da vielleicht so eine Beratung buchen, oder was würdest du dann raten?
Genau, also ich mache immer so eine Lebensmittelspektrumanalyse. Das heißt, ich frage mal ab, okay, was essen die Kinder? Frühstück, Mittag, Abendessen, Zwischenmahlzeiten, offenen Lebensmittelgruppen, weil die Eltern wissen ganz genau, welche Sorten von Gemüse und Obst und was sie essen, wie viel sie davon essen. Und so kann ich ungefähr abschätzen, okay, ist das Kind jetzt gut versorgt oder nicht? Und dann auf dieser Basis können wir dann eben auch Empfehlungen aussprechen. Also wenn man schon sieht, dass es allgemein zu wenig ist, dann kann es natürlich total sinnvoll sein, so eine Trinknahrung zu geben. Einfach weil es auf den Eltern Sicherheit gibt, okay, ich gebe ihm das, der trinkt das gerne, und dann sind wir aus dem Schneider.
Die haben das ja immer ganz gut gemacht, gell? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich finde das immer so lustig, weil die ja so, das ist ja wie bei anderen Sachen, die Kinder nicht gerne essen wollen, die aber ihnen gut tun oder halt einnehmen, dass sie dann so leckere Geschmacksrichtungen wie hier. Nimm doch die Vanille-Geschmacksrichtung oder die Schokolade-Geschmacksrichtung, ne? Sagen wir krass. Entschuldigung, Steffi, ich habe dich voll unterbrochen.
Nein, alles gut. Genau, also da kann es zum Beispiel sinnvoll sein. Ich habe das zum Beispiel ganz oft, also so, es gibt ja die Diagnose auch Dystrophie, also eben diese Wachstumsverzögerung, also wenn die Kinder einfach zu klein und zu dünn sind. Und da kann das halt zum Beispiel total Sinn machen, die Kinder einfach zu unterstützen, zusätzlich zu ihrer Ernährung, dass man ihnen da eben ab und zu so eine Trinknahrung gibt.
Also das ist aber, finde ich, schon mal ein guter Tipp, dass man sagt, okay, wenn ihr als Eltern Angst habt, dass eurem Kind was fehlt, dass man erstmal wie so eine Art kleines Ernährungstagebuch führt. Mal gucken über ein paar Tage, was isst das Kind, und das schon mal aufschreiben, weil man dann schon was Handfestes hat, mit dem man sich Hilfe holen kann, ne?
Ja, also ich freue mich immer, wenn die Eltern mir vorab schon ein Protokoll schicken, weil dann kann ich das vorher schon auswerten, und wir können dann auch gleich in Erstgespräch Nägel mit Köpfen machen und sagen, okay, am besten das.
Und sag mal, wenn wir jetzt wirklich über diese Kurven sprechen und wenn die dann einfach immer drunter liegen würden, man geht ja zu diesen U-Untersuchungen und so, ist es auch so, dass Diätologen auch mit Kinderärzten ganz eng zusammenarbeiten, dass sie dann sagen, pass mal auf, ich glaube, hier fehlt ein bisschen was, geht doch mal zu einem Diätologen, zu einer Diätologin, und lasst euch mal beraten, was es da für Möglichkeiten gibt, oder ist das immer noch so ein bisschen separat behandelt?
Das ist ein sehr heißes Thema, das du ansprichst. Ich habe tatsächlich Kinderärztinnen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite. Ich treffe aber auch immer wieder auf KinderärztInnen, die das zum Beispiel gar nicht wollen. Und selbst wenn ich dann Empfehlungen ausspreche und dem Arzt dann etwas schicke, was ich haben möchte oder was ich brauche, zum Beispiel eine Blutabnahme oder wenn eben Trinknahrung verordnet werden soll, das geht bei uns in Österreich immer auch noch über den Arzt. Also der muss, ich kann das empfehlen und berechnen, was das Kind braucht und wie viel, aber er muss es eigentlich verordnen. Und es gibt tatsächlich ÄrztInnen, die das nicht machen, weil sie sagen, sie lassen sich von einer Diätologin nichts sagen. Finde ich halt sehr, sehr schade. Mittlerweile ist es aber so, dass dadurch, dass wir immer mehr so Primärversorgungszentren bekommen in Österreich, das ist voll cool, das ist total interdisziplinär, da gibt es dann eben alle möglichen Berufsgruppen, unter anderem eben auch DiätologInnen, funktioniert das schon viel besser. Aber es gibt immer noch total viel Aufholbedarf auf jeden Fall in dieser Zusammenarbeit.
Aber voll krass, weil so, also dass nur Ärzte das verschreiben können, weil, um jetzt wieder das Beispiel von Pediasure zu nehmen, das kann man wirklich rezeptfrei sich erholen. Also zumindest in Deutschland, vielleicht ist das ja, da auch nochmal anders.
Ja, ja, genau. Also man kann sich schon rezeptfrei holen. Die Trinknahrungen, die ich sonst verschreibe, sind halt sehr, sehr teuer und bei einer bestimmten medizinischen Indikation wird das dann eben auch von der Krankenkasse übernommen. Und ich möchte natürlich für die Eltern, dass sie da möglichst gut aussteigen.
Es ist ja wahrscheinlich auch also sinnvoll, dass man erstmal abklärt, hat mein Kind überhaupt einen Mangel, dass man nicht random irgendwas ins Kind reinpumpt und gar nicht weiß, ob da überhaupt ein Defizit besteht. Denn was wäre denn, wenn jetzt beispielsweise so eine Nahrung verabreicht wird und das Kind aber gar keinen Mangel hat und das auf Dauer dann trinkt, was sind denn da die Konsequenzen dann eigentlich?
Genau, also da muss man eben auch unterscheiden. Eben bei den Makronährstoffen kann es natürlich einfach sein, dass das Kind unkontrolliert zunimmt einfach. Und bei den Mikronährstoffen ist das schon, kann es da schon mehr negative Konsequenzen geben. Vor allem, ich denke dann so an die fettlöslichen Vitamine, also Vitamin A, D, E und K. Wenn man die überdosiert, dann reichern die sich im Fettgewebe an, können auch zum Teil toxisch wirken. Also da muss man einfach wirklich aufpassen. Bei den wasserlöslichen Vitaminen, die kann man auch überdosieren, aber die werden in der Regel einfach mit dem Urin ausgeschieden. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Natürlich, ja, es gibt bei allem eine oberste Grenze natürlich. Aber blind supplementieren würde niemand empfehlen, der Ahnung von dem Thema hat.
Aber wie ist es zum Beispiel, wenn man jetzt eine Krankheit hat, Magen-Darm, und man würde sich ja selber dann Elektrolyte oder so geben, ne? Also man selber guckt ja dann auch, dass man irgendwie wieder, keine Ahnung, lebendig wird.
Naja, auch so also Milchsäurebakterien, so für den Darm und so, ne? Dass der, wenn der nach so einer Magen-Darm-Erkrankung und dann hast du vielleicht manchmal auch, kriegst du so ein Antibiotikum, dann ist ja da auch das Ganze
erstmal im Arsch.
Im Arsch.
Ja, und deswegen, ich denke mir halt, das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig. Also wir Erwachsenen, natürlich, wir sind für unseren Körper verantwortlich, ne? Wir entscheiden, wir hauen uns das jetzt rein oder machen es nicht.
Ja.
Und bei den Kindern, da achtet man natürlich nochmal mehr drauf, weil das ist ja ein anderes Wesen, was wir schützen wollen.
Also als Beispiel jetzt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das muss ich kurz sagen, bevor ich es vergesse, dann ist es raus.
Ja, du unterbrichst mich nie, du darfst mich unterbrechen.
Mein Sohn hatte vor einem Jahr, da war er plötzlich so ganz, ganz, ganz doll blass. Also ist sowieso nicht so der Bräunste auf der Welt, ja, sondern ist eher so ein kleiner, durchsichtiger Kerl. Aber der war wirklich extrem blass und ich dachte immer so, ist komisch, auch die Lippen waren so ein bisschen. Also und dann sind wir zum Arzt gegangen und dann haben die festgestellt, dass er so einen Eisenmangel hat. Weil das durch einen Infekt wohl passieren kann, dass dann manchmal sind so die ganzen Depots leer. Und es hat mich so gestresst, weil ich meine, du kannst dem Kind ja eigentlich keine Supplements geben oder Eisen zuführen extern, das soll man ja nicht. Aber wie kriege ich dieses Kind jetzt wieder so aufgebaut, dass er dann wieder topfit ist, ne?
Warum darf man das nicht? Eisen zuführen.
Na, du sollst jetzt nicht irgendwie dir so ein Mittelchen holen und kannst dann da so extern Eisen zugeben. Das soll man nicht, ja.
Also meinem Kind eh nicht, weil der kann ja eh schon nicht kacken.
Aber dann ist es so, dann fängst du an, irgendwie rote Beete-Säfte oder in Erdbeeren ist es auch hin und wieder mal so ein bisschen drin, aber und natürlich Fleisch und Fisch und so, aber bis man das dann auch wieder so alles aufgefüllt hat, ist das natürlich total stressig. Weißt du? Du schon sagst, man kann halt nicht.
Ja. Entschuldigung. Habt ihr dann etwas vom Arzt bekommen oder habt ihr das dann auf eigene Faust gemacht?
Nee, wir haben nichts vom Arzt bekommen. Der hatte nur diesen Test gemacht am Fingerchen und dann da geguckt. Und dann hatte ich so eine Zeit, wo ich quasi anfangen sollte über ganz viel Ernährung. Und dann habe ich auch wieder bei meinen Stillvitaminen habe ich auch wieder nachgeschaufelt. Das hatte ich nämlich auch vergessen. Und dann war das nach einer Zeit, sind wir nochmal zur Kontrolle und dann war das wieder alles in Ordnung. Weil sie sagte, das kann wohl durch einen Infekt mal passieren, dass es dann einfach leergezogen ist.
Hm. Darf ich dir dazu was sagen?
Unbedingt.
Als du vorher schon gesagt hast, dass dein Sohn am Anfang noch gut gegessen hat und so weiter und dann irgendwann ist es weniger geworden, dachte ich mir schon, okay, ist das bestimmt ein zweites Kind, weil es klingt sehr nach Eisenmangel, so Ferndiagnose im Kopf, ja, ist natürlich jetzt, ja. Ohne Laborwerte weiß ich das natürlich nicht, aber dadurch, dass du das jetzt angesprochen hast, es ist so, dass die Mama, wenn sie schwanger ist, hat natürlich einen sehr, sehr hohen Eisenverbrauch, ja, und bei der ersten Schwangerschaft ist das meistens noch mit der Frau immer noch sehr streng kontrolliert und die Mama hat noch viel Zeit für sich selbst und schaut auf sich selbst. Bei der zweiten Schwangerschaft kann es dann eben passieren, dass das eben nicht mehr so ist, weil es eben schon das zweite Kind ist. Das heißt, die Mama schaut nicht mehr ganz so gut auf sich und hat vielleicht dann auch selbst einen Eisenmangel, vielleicht durch die Geburt von der ersten Schwangerschaft, Blutverlust, Stillzeit und so weiter. Das heißt, dass das zweite Kind ganz oft schon mit eher niedrigeren Eisenspeichern auf die Welt kommt.
Ah, krass, wie spannend.
Und die sind dann, also muss nicht sein, ja, aber ich sag nur, das erlebe ich einfach sehr oft. Das ist gerade beim zweiten Kind ist es plötzlich irgendwie picky, ja. Und man weiß ja auch, dass die Eisenspeicher, deswegen sagt man ja auch immer, man soll möglichst früh auch mit Fleisch und eisenreicher Ernährung anfangen in der Beikost, weil die Eisenspeicher einfach so ungefähr nach 6 Monaten aufgebraucht sind, und dann eben zu einer Anämie kommen kann. Ja, also es gibt immer noch einen Unterschied zwischen einem latenten Eisenmangel und einer Anämie. Ja, also die Anämie, das ist dann der Fall, wenn im roten Blutbild, das was du mit dem Fingerstich machst, schon das rote Blutbild einfach zu niedrig ist. Das heißt, die Kinder sind dann schon extrem blass, haben Augenringe, genauso in die Richtung. Also das sieht man ihnen wirklich schon an. Das ist schon ein sehr, sehr schweres Stadium von der Anämie. Es gibt aber auch den latenten Eisenmangel, den sieht man aber im roten Blutbild nicht. Und schon beim latenten Eisenmangel, das heißt, der Eisenspeicher ist niedrig, aber die rote Blutbildung ist noch ausreichend gegeben, kann es eben schon zu diesem Picky Eating kommen oder zu anderen Entwicklungsverzögerungen. Also ich beobachte das ganz oft und das ist das Erste, was ich abklären lasse, eins der ersten Dinge, die ich abklären lasse, wenn solche Probleme bestehen, dass der Eisenspeicher möglicherweise zu niedrig ist. Und das schlägt
und
sich auch auf den Appetit.
Ja, okay.
Das ist auch sehr, sehr...
Und was rätst du dann?
Ja, also das Wichtigste ist mal, dass mal einen Status hat. Also es gibt eben dieses rote Blutbild, das machen wir mit dem Fingerstich. Da kann ich aber nur ablesen, ob es eine Anämie ist. Ich kann nicht ablesen, wie tief oder wie hoch der Eisenspeicher ist zum Beispiel. Ja, das wäre eben wichtig. Und auch schon einen latenten Eisenmangel, also wenn der Speicher schon niedrig ist, aber das rote Blutbild noch in Ordnung ist, müsste ich eigentlich schon behandeln, weil das Kind, da muss ich vielleicht ein bisschen mehr ausholen, das Eisen ist einfach ein kritischer Nährstoff in der Ernährung, in der Kindesernährung, weil sie einen extrem hohen Verbrauch haben, einerseits, aber die Zufuhr so wenig ist und auch generell die Resorption von Eisen ist extrem komplex. Also das ist nicht so wie so ein wasserlösliches Vitamin, das kippe ich runter und das ist im Blut drinnen, sondern da muss ganz viel oxidiert, reduziert, oxidiert, ganz viele biochemische Vorgänge, damit überhaupt ein bisschen Eisen da ankommt, wo es hin soll. Also es sind zwischen 10 und 15% ungefähr, die überhaupt nur aufgenommen werden von dem, was man zuführt. Das heißt, wenn ich einerseits einen hohen Verbrauch habe, aber so eine geringe Zufuhr, dann kann es natürlich sein, dass ich schneller mal einen Eisenmangel habe, ja. Und auch eben, so wie du gesagt hast, Infektionen oder Erkrankungen können natürlich eben auch dann auch noch ein bisschen am Eisenspeicher nagen, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann ist der Eisenmangel eigentlich eh schon perfekt.
Okay, das ist aber krass. Das heißt, jetzt müsste man eigentlich mal rausfinden, was kannst du eigentlich am besten machen? Weil wenn, ja, ich mal, wenn man das jetzt so anhört, denkt man, ja, oh je, da ist ja anscheinend ein krasser Eisenmangel vorhanden. Ja.
Also zum Beispiel im Fall von deinem Sohn jetzt zum Beispiel, hätte ich gesagt, man macht mal einen richtigen Eisenstatus, also nicht nur ein rotes Blutbild, sondern einen richtigen Eisenstatus, um zu schauen, wie hoch oder wie tief ist der Eisenspeicher. Und daraus, wir haben ja Behandlungsempfehlungen auch für einen latenten Eisenmangel. Also wir haben ja Empfehlungen, wie viel Eisen man hochdosiert geben soll. Meistens sind das so zwischen 3 bis 6 Monate, bekommt das Kind dann aufs Körpergewicht gerechnet und auf die Schwere des Eisenmangels berechnet, einfach das Eisen supplementiert. Und um diesen Speicher aufzufüllen, ja, weil du das mit der Ernährung in den wenigsten Fällen hinbekommst, wenn überhaupt. Und das ist extrem sinnvoll. Und ich weiß, es kommen ganz viele Eltern zu mir, wo die Kinder sehr picky sind. Und sie glauben, wenn sie jetzt mit mir telefonieren und ich sage ihnen, ja, machen Sie das, irgendwelche Zaubertricks, dann wird das Kind mehr essen. Das passiert aber leider nicht. Wir schauen immer zuerst, dass die Basis passt. Ist das Kind überhaupt gut versorgt mit Nährstoffen? Und ich mache auch immer einen Eisenstatus dazu, weil das eben zusammenhängt. Der Appetit, der Schlaf. Man weiß auch zum Beispiel beim starken Eisenmangel, können die Zungenpapillen atrophieren. Das bedeutet, dass die Geschmacksknospen ein bisschen zurückgehen und dass die Kinder nicht mehr so schmecken, wie die Dinge eigentlich schmecken. Also das ist dann wie so ein Fehlgeschmack im Mund, ein verfälschter Geschmack im Mund. Und je länger das besteht, desto schwieriger ist es, das wieder rückgängig zu machen. Ja, deswegen. Genau, deswegen schaue ich immer zuerst auf den Eisenstatus und dann schauen wir an, was machen wir dann. Und die meisten Eltern, ohne dass wir irgendwelche anderen Zaubertricks anwenden in der Behandlung, sage ich jetzt mal von dem Kind, schreiben mir nach 1-2 Monaten, jedes Kind hat auf einmal so einen Appetit, obwohl ich nichts geändert habe, oder es isst plötzlich, keine Ahnung, Karotten oder so, obwohl es das nie gegessen hat, ohne dass sie jetzt irgendwie groß was ausgetrickst haben. Und das ist
aber
immer
da
der erste
hilft
Schritt.
Ja, dann da hilft ja dann doch supplementieren, ne? Stimmt's? Also du sagst ja jetzt gerade, dass in diesem Fall von schweren Eisenmangel natürlich Eisen noch supplementiert werden sollte, auch bei Kindern. Und natürlich. Das ist ja ganz spannend, weil das ist ja dann das voll was anderes, als dein Arzt gesagt hat oder deine Ärztin. Also ist eigentlich wieder so ein Zeichen, dass es gut ist, sich nochmal auch von anderen Quellen zu informieren, dass man sich da selber wirklich ein Bild machen kann. Ja, super spannend. Also ich würde sagen, du und Steffi, ihr bleibt noch in Kontakt und besprecht es nochmal, oder?
Ja, ich freue mich auf den Blutbefund.
Steffi, vielen, vielen Dank. Ich könnte stundenlang über dieses Thema reden. Das ist so spannend und wirklich sehr hilfreich. Und ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal anfangen, nochmal ein bisschen hinzugucken, was der kleine Franz so ist, damit ich irgendwie dir nochmal einen kleinen Bericht schicken kann, damit ich ihn zum Kackermachen bringe.
Sehr gerne.
Also vielen, vielen Dank. Cool, dass du dich dazugeschaltet hast aus Wien extra. Und Maria, ich würde sagen, wir updaten uns dann bei der nächsten Folge, wie es so läuft, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also vielen Dank euch und fröhliches Kacke machen und essen.
Danke, Steffi.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.